Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem festlichen Gottesdienst. Wir feiern goldene und diamantene Konfirmation. Mit Ihnen, liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare, feiern wir einen besonderen Tag. Ein Tag der Dankbarkeit und des Segens, ein Tag des Rückblicks und der Ermutigung für den weiteren Weg. Der Wochenspruch aus dem Propheten Jesaja begleitet uns heute und in dieser Woche. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist ein Wort voller Trost und voller Hoffnung. Gott ist der, der unsere Schwachstellen kennt und uns dennoch nicht aufgibt. Gott richtet auf, Gott stärkt und Gott trägt. Und darauf darf man sich verlassen. Gestern durfte man es, heute und morgen auch. Und so bitten wir Gott, dass er uns in diesem Gottesdienst mit seiner Nähe beschenkt. Mit Freude und mit Dankbarkeit, mit Vertrauen und mit Mut für das, was vor uns liegt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Mit diesen Worten heiße ich Sie, liebe Diamanten und goldenen Konfirmanden, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst und all die, die zu Ihnen gehören auch und die anderen auch. Wir feiern einen festlichen Gottesdienst und ohne Musik wäre das kaum möglich. Und darum jetzt schon ein Dankeschön an den Posaunenchor des CVM Biederstein Zeppenfeld und der Leitung von Benjamin Eibach und an unseren Organisten, den Sebastian Strunk. Und den Küstern und den Technikern auch ein herzliches Dankeschön. Weil, dass das irgendwie alles laufen kann, funktioniert mit Ehrenamtlichen. Und davon gibt es immer weniger. Danke, dass ihr euch engagiert. Und jetzt geht's ohne sie nichts, weil wir singen miteinander. Auch das funktioniert nur richtig gut, wenn alle laut mitmachen. Und wichtiger als schön ist laut.
Wir loben Gott gemeinsam mit Worten einer Übertragung des 27. Psalms. Gott behütet uns und hilft uns. Vor wem sollen wir uns fürchten? Gott gibt uns Kraft und Mut. Wovor sollen wir Angst haben? Wenn etwas auf uns zukommt, drohend und gefährlich, dann verlieren wir nicht den Mut. Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, dann denken wir daran, dass Gott uns hilft. Gott, sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein. Alle werden uns einmal verlassen, auch Mutter und Vater. Aber bei dir sind wir immer zu Hause. Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen. Lass uns erkennen, was gut ist für uns und für andere, damit wir alle uns am Leben freuen können. Amen. Laudate omnes gentes.
Liebe Gemeinde, es gibt Fragen, die begleiten uns durchs ganze Leben. Eine davon lautet, glaube ich, worauf kann ich mich eigentlich wirklich verlassen? Vieles, was wir fest in der Hand zu haben meinen, kann uns ja entgleiten. Die Gesundheit, der Besitz, die Pläne, die man so hat, die Sicherheiten. Davon ist ja nichts unerschütterlich. Die Väter des Heidelberger Katechismus haben diese Lebensfrage auch schon gestellt im 16. Jahrhundert. Die haben gefragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist eigentlich nichts anderes als die Frage, worauf kann ich mich eigentlich wirklich verlassen? In guten und schweren Tagen, ja, bis in den Tod hinein. Die Antwort, die man im 16. Jahrhundert auf diese Frage gegeben hat, ist eigentlich ein großes Glaubensbekenntnis. Und weist uns an eine Person, weist an den, dem wir vertrauen dürfen, Jesus Christus. Die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Wir beten und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du kennst uns durch und durch. Unsere Stärken, unsere Schwächen, die Freuden und die Sorgen. Du siehst, wo wir wie ein geknicktes Rohr sind, wo unsere Kraft nachlässt, wo unser Licht nur noch schwach glimmt. Und du hältst uns fest, brichst uns nicht, sondern richtest uns auf, zündest neues Licht in uns an. Dafür danken wir dir, besonders an diesem Tag der goldenen und diamantenen Konfirmation. Du hast unsere Jubilare begleitet über viele Jahre hinweg. durch Höhen und Tiefen, durch Glück und Kummer. Heute dürfen wir staunend zurückschauen und zugleich voller Vertrauen nach vorn blicken. Treuer Gott, wir bekennen vor dir, was uns Trost ist im Leben und im Sterben. Dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dein Eigentum sind durch Christus, unseren Herrn. Sei du jetzt mitten unter uns. Segne unser Hören und Beten, unser Singen und Feiern. Mach uns gewiss, nichts kann uns trennen von deiner Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Liebe Gemeinde, Psalm 27 hat uns zugesprochen, Gott ist bei uns. Darum brauchen wir keine Angst zu haben. Und der Heidelberger Katechismus hat diese Zusage in eine Frage und Antwort gefasst. Was gibt dir Halt im Leben und im Sterben? Dass ich Christus gehöre und er mich trägt. Paulus schreibt im Römerbrief von derselben Gewissheit. Und er steigert sie noch. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Christus Jesus für uns ein, der gestorben ist und mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam Wohl denen, die da wandeln.
Thank you. Sie haben es erkannt, oder?
Ich habe was jetzt die Tage noch mal gehört und seitdem höre ich immer Udo Jürgens. Oh, das Leben ist hart. Aber so schlecht finde ich den gar nicht. 1975, als Sie konfirmiert wurden, war das der Hit. Griechischer Wein. 8 Wochen lang auf Platz 1 der Charts. Und 38 Wochen in den Charts, also in irgendwelchen Listen. Damit hat er echt was gerissen. Haben Sie den damals auch gehört mit 14? Echt? Ich habe so gedacht, eher Sie hätten ihn nur mit 24 gehört. Udo Jürgens. Ist lang her, 50 Jahre. Vor 50, vor 60 Jahren war die Welt noch eine andere. Und Sie waren auch noch andere. Ja, ein paar Schlagzeilen aus 65, dem Jahr der Diamanten in Konfirmation. Alexei Leonov, ein Russe, war der Erste, der im Weltraum ausgestiegen ist. An so einem Seil haben die den da irgendwie laufen lassen. Und die Beatles, die haben damals ein historisches Konzert gegeben in New York. Und es gab eine totale Sonnenfinsternis. An die könnte man sich eigentlich erinnern, oder? Och nicht, egal. Und wissen Sie, wer damals in der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison deutscher Meister wurde? Werder Bremen. Ich meine damals, ja, die sind, glaube ich, nochmal geworden, egal. Und 75, das Jahr der Goldenen, hat auch mehr zu bieten als nur griechischen Wein. Der Vietnamkrieg ist zu Ende gegangen. Der Weiße Hai kam in die Kinos, in Spanien starb Franco und in Deutschland wurde das Volljährigkeitsalter herabgesetzt. Von 21 auf 18. Ja, und ab da wurde Deutschland von Bayern regiert in der Bundesliga. Und Niki Lauda hat zum ersten Mal die Formel 1 gewonnen. Ist alles lang her, oder? Lang her. Haben Sie sich eben beim Einmarsch daran erinnert, wie das damals war? Aufgeregt und so. Ich habe schon gesagt, wenn wir heute mit denen einziehen, üben wir das vorher immer, damit die Jungs auch die Hände nicht in der Hosentasche haben oder so, sondern schön locker an der Hosennaht. Ja, alles war anders. Wen wundert's? Viel Wasser ist seitdem die Heller herabgeflossen. So manches ist passiert. Damals lag das Leben noch vor ihnen, wie so ein unbeschriebenes Blatt. Da waren erst wenige Zeilen geschrieben. Und dann hat sich das Blatt die Jahre über gefüllt. Schulabschluss, Berufsausbildung oder Studium, die erste Liebe. Sie haben geheiratet. Manche. Bei vielen haben Kinder das Leben bereichert, anderen wurde dieses Glück nicht zuteil. Es gab Veränderungen im Beruf, manchmal auch in der Familie, manchmal in der Partnerschaft. Naja, das war die Rush-Hour des Lebens. Irgendwann wird es ruhiger. Die Kinder verlassen das Haus. Berufstätigkeit endet oder rückt in greifbare Nähe. Die Einschläge kommen näher. Man muss öfter auf Beerdigungen als auf Hochzeiten. Und manche kommen ins Nachdenken und stellen fest, die meisten Zeilen sind wohl geschrieben. Und es wird nicht in alle Ewigkeit weitergehen. Leben verläuft eben nicht in der Endlosschleife. Ist so. Und dann melden sich vielleicht ungewohnte Fragen. Fragen, die vielleicht auch schon mal in ihrem Leben aufgetaucht sind, aber damals vielleicht gar nicht ihre eigenen waren. Vielleicht auch Fragen im Konfirmandenunterricht. Fragen nach Leben und Tod, nach Sinn, nach woher und wohin. Worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Auf griechischen Wein jedenfalls nicht. Das Lied weckt vielleicht Erinnerungen an fröhliche Abende, Sehnsucht, nach Süden, nach Sonne, an früher. Aber worauf kann ich mich wirklich verlassen? Auf die Charts, den Wein im Regal, die Schlagzeilen der Weltgeschichte, meine Gesundheit, was weiß ich. Manches, was groß und wichtig schien, ist längst vergessen. Und die Frage bleibt, worauf verlässt du dich? Worauf kannst du dich verlassen? Mit genau dieser Frage beginnt dieser Katechismus der Heidelberger. Sie erinnern sich, da mussten sie so manches daraus lernen, oder? 1,60, was noch? Jetzt würde mich mal wirklich interessieren. Wie viel von diesen Fragen können Sie noch auswendig? Wer von Ihnen bekennt keine? Alle anderen machen die Augen zu, nur ich gucke. Ich habe die auch alle erst wieder lernen müssen und war damals, ich bin auch fast Goldkonfirmand, und ich war damals immer einer, ich habe immer alles gelernt, weil ich Schiss hatte, dass ich einen drüber kriege. Ja, und dann, ach, Sie auch, gut, verbindet uns das. Und dann musste ich das irgendwann wieder lernen, berufsbedingt, sonst wäre es, glaube ich, weg. Worauf kannst du dich verlassen? Wo findest du Trost? Und auf diese Frage, die durch die Jahrhunderte gleich geblieben ist, auf die will dieser alte, uralte Katechismus Antwort geben. Und dem geht es um echten Trost, also nicht um Vertröstung. Also wenn man vertröstet, dann redet man das Problem der anderen ja klein. Also ist doch nicht so schlimm, das wird schon wieder. Reiß dich mal zusammen, anderen geht's auch nicht besser. Und manchmal überspringt man auch so gerne die Gegenwart beim Vertrösten. Dann sagt man, die Zeit heilt alle Wunden. In Klammern, jetzt ist nicht so wichtig. Oder morgen ist ein neuer Tag. So Sätze trösten nicht, die vertrösten höchstens, weil die nehmen mich in meiner Not nicht ernst. Da wollen die anderen nur, dass ich schnell wieder funktioniere. Haben wir das auch schon erledigt. Liebe Festgemeinde, Trost ist, was bleibt, wenn alles ins Wanken gerät. Ich selbst vielleicht sogar. Trost schaut hin und verschließt nicht die Augen. Der nimmt mich ernst in meiner Situation, der redet nichts schön. Trost hat es mit Hilfe zu tun. Der bringt weiter und der schafft eine Perspektive. Also Trost ist, was wirklich trägt. Im Leben und dann eben auch im Sterben, weil was sie nur im Leben trägt, naja, da fehlt ja die Hälfte. Und jetzt die Frage, wo ist so ein Trost zu finden? Wo ist zu finden, worauf du dich verlassen kannst im Leben und im Sterben? Oder alt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann sagt der Katechismus am Anfang, dass ich mit Leib und Seele nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Liebe Festgemeinde, der einzige Trost im Leben und im Sterben, das, worauf du dich verlassen kannst, sagt der Katechismus, ist eine Beziehung. Das, worauf du dich verlassen kannst, ist in einer Beziehung zu finden. Am Anfang, liebe Jubilare, also wenn wir anfangen, über den Glauben nachzudenken, dann sagt der Heidelberger Katechismus keine komplizierten theologischen Sätze, die kein Mensch versteht. Der macht das ganz einfach, der sagt, es geht um Beziehung. Und zwar um eine ganz persönliche, dass ich diesem Christus, dem Jesus gehöre, ihm eigen bin. Und da greift der Katechismus doch auf, was sie alle aus ihrem eigenen Leben kennen. Was ist denn das Wichtigste in ihrem Leben, also das wirklich Wichtigste? Also bei mir sind das die Beziehungen, in denen ich lebe. Mit ihrem Sparbuch können sie nicht reden. Das können sie jeden Tag angucken, das tröstet sie nicht, das bringt ihnen gar nichts. Und wenn es noch übrig ist, wenn sie tot sind, ist es so, als hätten sie es nie gehabt. Also. Aber was doch wirklich trägt im Leben, das sind die Beziehungen, das sind die Menschen, die mitgehen, die ihnen die Hand halten. Wenn es ganz eng kommt, bei denen man weinen darf. Da ist jemand, da erwartet mich jemand, da sehnt sich jemand nach mir. Das macht Leben reich. Und in Beziehungen erlebe ich Trost. Und darum, wie Kinder an Vertrauen, vertraue ich diesem Jesus. Der ist da, der wendet sich mir zu, der begleitet uns. Und darum, ich bin Jesu Christi eigen, ich gehöre ihm. Das erinnert mich an Kindheitserfahrungen. Wir hatten zu Hause, bei meinen Eltern haben wir immer noch, so eine abschüssige, geteerte Einfahrt, geteert. Und wenn man da runterlief als Kind, kurze Hose, mehr als Eimer. Und dann hat man sich alles aufgeschlagen, was man sich aufschlagen konnte. Und wenn ich dann geweint habe, habe ich in der Regel, dann brauchte ich niemanden, der mir erklärt hat, was ich falsch gemacht habe. Da brauchte ich nur eine, die Mama. Und dann bin ich zu meiner Mama gerannt, die war in der Regel zu Hause. Und dann hat die mich in die Arme genommen und auf ihren Schoß gesetzt. Und dann hat die mich getröstet. Und dann war ich immer noch gefallen. Aber es war gut. Ja. Und die Erfahrung, die greift der Heidelberger auf. Deshalb am Anfang, da geht es nicht um komplizierte Theologie, um ihr Hirn oder irgendwas. Da geht es um diese Gewissheit, dass ich in einer lebendigen Beziehung lebe mit dem. Ich gebe zu, das ist etwas komplizierter als mit meiner Mama. Weil die habe ich immer vor Augen gehabt. Aber diesem Gott kann ich mich auch zuwenden. Auf den kann ich mich verlassen, mit dem kann ich reden. Im Blick aufs Leben und im Blick aufs Sterben. Und so wie ich als Kind Geborgenheit bei meiner Mutter, bei meinem Vater auch erfahren habe, erfahre ich Sicherheit, erfahre ich Trost bei diesem Jesus. Manche von Ihnen haben vielleicht schon mal von Hiob gehört. Wenn Sie letzten Sonntag in der Kirche waren, haben Sie auch noch mal von ihm gehört. Im Alten Testament wird im gleichnamigen Buch von diesem Hiob berichtet. Der braucht Trost, weil er alles verloren hat, was er hatte. Der hatte richtig Kohle, Familie, Kinder, alles, alles weg. Nur seine Frau ist geblieben und die hat ihm gesagt, Hiob, lästere Gott und stirb. Also nichts mehr übrig. Und der Hiob braucht Trost und dann kommen drei Freunde. Eine Woche lang machen die es gut und dann ticken die aus. Dann können sie ihn nicht trösten, weil sie ihn nicht ernst nehmen und weil sie ihm nur Vorhaltungen machen. Und dann sagt Hiob in diesem Buch, das sind alles leidige Tröster. Der Jesus Christus ist kein leidiger Tröster. Wie der tröstet, darüber findet sich in der Bibel Verschiedenes. Zum Beispiel in Psalm 23, ich weiß, Altes Testament, da ist der Jesus noch gar nicht da. Aber was da drin steht, das höre ich auch im Blick auf den. Und da steht, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, also der das spricht, ist schon im finstern Tal gewandert, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du gehst mit, du bist an meiner Seite. Und Trost heißt dir eben nicht, dass immer alles gut ist und alles gut bleibt und der Herrgott dafür zuständig wäre. Trost heißt, der geht mit, ich bin nicht allein. Ich kann auf jemanden vertrauen, der mich hält im Leben und im Sterben und wenn ich mich selber nicht mehr halten kann. Und dann verheißt dieser Jesus seinen Jüngern im Neuen Testament, dass wenn er mal weg ist, sie nicht absinnen. Dann schickt er ihnen einen Tröster, steht in der Bibel. Einer, der ihnen ganz nahe kommt, der reinkommt ins Leben. Den Heiligen Geist. Das Neue Testament ist voller Geschichten, in denen sich Jesus Menschen zuwendet und ihnen hilfreich zur Seite steht. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass wir vor allem bewahrt werden. Vor allem, was das Leben schwer macht, was uns trostbedürftig macht. Das heißt es nicht. Es heißt, dass dieser Jesus mitgeht. Mit hinein in alle Schwierigkeiten, in alles Traurige und in all das, was das Leben froh macht, allerdings auch. Wohl? Christsein ist nicht nur eine Trauerveranstaltung. Mit dem Herrgott kann man auch viel Spaß haben. Und weil Leben jetzt eben nicht nur, weil Leben nicht unendlich ist, sondern endlich, fragt der Katechismus, klug wie er ist, nicht nur nach Trost im Leben, sondern auch nach Trost im Sterben. Weil Sie können es verdrängen, Sie können alles damit machen, bleibt trotzdem. Ich habe mal irgendwo gelesen, der Wirklichkeit ist es, der Realität ist es völlig egal, ob wir sie akzeptieren. Die macht das einfach. Genau, und dann gehört eben zum Leben auch das Sterben. Und jetzt das Wunderbare, der Heidelberger sagt, der Trost, den dieser Christus gibt, der taugt nicht nur fürs Leben, der taugt auch fürs Sterben. Der hat dem Tod etwas entgegenzusetzen, der bietet selbst im Sterben Halt. Der auferweckte Jesus ist es, der uns sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er verspricht, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Dieser Trost, liebe Festgemeinde, der liegt jenseits all dessen, was wir uns vorstellen können. Der ist unglaublich. Vielleicht schließt Jesus deshalb an dieses Versprechen eine banale Frage an. Glaubst du das? Also verlässt du dich darauf? Lässt du dir das gesagt sein? Einfach gesagt sein. Wer den Reichtum von Beziehungen erfährt, wer Beziehung zulässt und Beziehung lebt, wer Beziehung verhindert und verweigert, wird ihren Reichtum nicht kennenlernen. Ist banal und ist wahr. Liebe Festgemeinde, wir sind, du bist Jesu Christi eigen, du gehörst zu ihm. Diese Beziehung ist keine Zwangsbeziehung. Also Christsein hat nichts mit im negativen Sinne Leibeigenschaft oder Sklaverei zu tun oder irgendwie sowas. Deshalb, wer sich ihr entzieht, dem zwingt sich dieser Jesus, glaube ich, nicht auf. Der weiß ja, was sich gehört. Und seine Liebe bleibt. Und seine Sehnsucht auch. Ich grüße die Herren in der letzten Reihe oben links. Gut. Beziehung ist immer etwas Wechselseitiges. Immer. Die Beziehung des Glaubens auch. Bleibt noch die letzte Frage, wie man in diese Beziehung einsteigt und sie pflegt. Soll ja irgendwie auch praktisch sein. Ich sag mal so, indem man eben miteinander redet. Ich habe gestern eine Hochzeit gehabt, ist ja im Moment noch Zeit für Hochzeiten. Das Problem vieler Ehen ist doch genau das, dass die Leute zu wenig miteinander reden. Es gab vor Jahrzehnten mal eine Statistik, die lag bei 8 Minuten. 8 Minuten Statistik. Das heißt, manche sagen nur, Schatz, wo ist das Bier? Kannst du mir mal die Schlappen holen? Dass so eine Beziehung vor die Hunde geht, das ist doch kein Wunder, oder? Zur Beziehung gehört das Gespräch. Und zur Beziehung mit Gott eben auch. Und wenn das Gespräch erstirbt, geht die Beziehung vor die Hunde. Da muss man jetzt nicht klug sein für. Und was auch weiterbringt, was hilfreich ist, zu lesen in der Bibel. Gemeinsam mit den anderen in der Gemeinde leben und Glauben teilen. Kommen Sie, wir treffen uns meistens sonntags um 9:45. Hier und auch schon mal woanders. Miteinander Glauben leben. Und dann, wenn es für einen selber schwierig wird, sich vielleicht auf die anderen verlassen können, die da sind, die für mich die Hände falten, denen ich mich anvertrauen kann. Liebe Golden und Diamanten, Konfirmanden und Konfirmanden, was Ihnen schon damals bei der Konfirmation vor 50 oder 60 Jahren zugesagt wurde, das gilt bis heute. Sie sind Jesu Christi eigen. Sie gehören ihm. Er ist stärker als die Herren und Mächte dieser Welt. Denen gehören wir hoffentlich und Gott sei Dank nicht. Wir gehören dem, der vergibt und erlöst und bewahrt. Wir gehören dem, der uns einlädt, ihm nachzufolgen. Liebe Festgemeinde, worauf kann ich mich verlassen? Darauf, dass ich nicht alleine bin. Mein Leben gehört dem Jesus Christus. Er hält zu mir, im Glück, in schweren Zeiten. Und er lässt mich nicht los, auch wenn ich sterbe. Ich lade Sie jetzt alle ein, gemeinsam mit mir mal diese erste Frage und Antwort zu sagen. Und Sie müssen sie nicht auswendig können. Nur wenn ich da hingucken kann, der müsste sie auswendig können. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir gehöre, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen. Liebe Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden, aufgrund der vielen Konfirmandinnen und Konfirmanden, damals war das noch anders als heute, haben wir die Namen im Programm abgedruckt und verlesen die nicht. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Ich lade Sie ein, diese Zeit zu nutzen, um die Namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Ihnen heute wichtig sind, in der Stille vor Gott zu bringen und ihn um seinen Segen zu bitten. Wir schweigen. Dreieiner Gott, du hast die Namen gehört, du kennst sie, segne sie. Amen. Ich bitte jetzt die anwesenden Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden, sich zu erheben. Liebe Goldkonfirmandinnen, liebe Goldkonfirmanden, wie vor 50 Jahren schon, bitten wir Gott, dass er sie segnet und dass er ihr Vertrauen auf Jesus Christus stärkt und kräftigt. Jesus Christus spricht: Ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Jesus lebt für uns und er gibt uns Anteil an seinem Leben. Wir wollen Gott um seinen Segen für euch bitten. Der Segen Gottes, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der komme über euch und bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen. Ich lade Sie jetzt ein, in der persönlichen Stille die Namen der Diamantkonfirmandinnen und Konfirmanden, die Ihnen heute wichtig sind, vor Gott zu bringen und Gott um seinen Segen für Sie zu bitten. Wir haben eine Zeit der Stille. Dreieiner Gott, du hast die Namen gehört. Du kennst sie. Segne sie. Amen. Jetzt bitte ich die Diamanten, Konfirmandinnen und Konfirmanden, sich zu erheben. Liebe Diamantkonfirmandinnen, liebe Diamantkonfirmanden, wie schon vor 60 Jahren bitten wir Gott, dass er sie segnet und dass er ihr Vertrauen auf Jesus Christus stärkt und kräftigt. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, jubelt der Psalmbeter. Gott hat sie in seiner Güte bis hierher gebracht, hat sie begleitet. Und er wird sie auch in Zukunft geleiten auf ihren Wegen bis nach Hause, ins Vaterhaus. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Amen. Wir singen nochmal. Die Reihen der goldenen und diamantenen Konfirmanden sind nicht vollständig. Einige konnten nicht kommen, andere sind bereits verstorben. Wir wollen jetzt auch der Verstorbenen gedenken und für sie beten. Und dazu stehen wir auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir gedenken vor dir der Verstorbenen. In der Stille nennen wir dir Namen von Menschen, an die wir jetzt denken. Treuer Gott, himmlischer Vater, wir vertrauen uns und unsere Verstorbenen deiner Liebe an, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen in deinem Reich, an deinem reich gedeckten Tisch, wie du es allen versprochen hast, die dir vertrauen. Stärke in uns die Hoffnung auf deine Zukunft mit uns und lehre uns, dass auch wir sterben werden, damit wir klug werden und ein Leben aus deiner Liebe leben. Amen. Wir beten für uns und andere. Treuer Gott, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich nicht. Ich habe mich verändert im Lauf der Jahrzehnte. Ich habe so manches erreicht, auf vieles kann ich zurückblicken, auf tragfähige und abgebrochene Beziehungen, auf berufliche Erfolge und Misserfolge. In dieser Zeit beginne ich, manches davon nochmal zu hinterfragen, sehe Dinge anders als früher. Lass mich versöhnt auf die Vergangenheit zurückblicken und die Gegenwart aktiv angehen. Mein Körper trägt so manche Spuren. Manche Narben trage ich mit Stolz oder zumindest mit Fassung. Manche Problemzonen machen mir Mühe. Mit manchen Veränderungen kann ich mich nur schwer abfinden. Du hast mich wunderbar gemacht. Hilf mir, das zu erkennen, auch jetzt, auch wenn die Haare grau werden und manche Falten sich nicht mehr ausbügeln lassen. Meine Seele ist gereift in den Jahrzehnten. Ich nehme manches nicht mehr so schwer wie früher. Mit manchem habe ich mich arrangiert, aber nicht mit allem. Gib mir Gelassenheit mit mir selbst und mit anderen. Und lass mich auch die Neugier auf Neues behalten. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Wegbegleitung und sagen dir, in einem Moment der Stille, was uns persönlich noch auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Bitte um Gottes Segen gleich werden die Jubelkonfirmanden wieder ausziehen, so wie sie eingezogen sind, also die Diamanten zuerst. Und irgendwann treffen wir uns draußen. Weil da wartet schon der Fotograf. Also wir gehen dann raus und machen Gruppenfotos vorm Eingang. Und hier in der Kirche gibt es dann auch für alle noch einen kleinen Empfang. Aber wir müssen erst die Fotos machen, weil der Fotograf da ist und so. Und dann sind sie alle herzlich eingeladen zum Empfang. Und nochmal ein Dankeschön an die Bläserinnen und Bläser. Das war wunderbar. Wir bitten Gott um seinen Segen und stehen dazu auf. Und so geht im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.